Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Heute ist die SPD-Politikerin Sausan Scheibli mein Gast. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie waren jetzt vor Weihnachten an Ihrer alten Grundschule in Berlin-Moabit. Was kommen Ihnen da für Erinnerungen, wenn Sie in diese Schule reingehen?
Ich habe unglaublich positive Erfahrungen an meine Grundschulzeit. Ich glaube, das war auch der Moment, der letztendlich mitentscheidend war für die weitere Entwicklung in meinem Leben. Ich hatte sehr gute Lehrerinnen und Lehrer, wahnsinnig fürsorglich, die Potenzial erkannt haben, trotz der schwierigen Umstände, unter denen wir gelebt haben als Staatenlose.
Sie haben noch kein Deutsch gesprochen damals.
Ich habe auch kein Deutsch gesprochen. Und dann damit umzugehen und so souverän damit umzugehen und mich als Kind so mitzunehmen und an mich zu glauben, das war wahnsinnig stark. Und das war tatsächlich noch einer der Lehrer, die ich hatte, der war auch noch da. Und das sind immer wahnsinnig schöne Erinnerungen, Begegnungen.
Was war das für ein Lehrer?
Das war mein Klassenlehrer. Ich glaube, ab der 4. oder so war er mein Lehrer. Und er hat mir dann die Gymnasialempfehlung auch gegeben. Und er konnte sich total gut erinnern. Und er meinte, ich wusste, dass aus dir was wird.
Toll. Sausan Scheibli, die erste, die unter den 13 Geschwistern Abitur gemacht hat.
Ja.
Wir folgen in dieser Stunde dem Berufsweg der SPD-Politikerin Sausan Scheibli. Erstmal die Frage, Frau Scheibli, haben Sie so eine klassische SPD-Biografie?
Würde ich schon sagen. Wenn das wahr ist, was ich mir vorstelle und wie wir uns als Sozialdemokraten eigentlich, was unser Ansatz von Gesellschaft ist, dann sollte jedes Kind unabhängig davon, wie dick das Portemonnaie der Eltern ist, Aufstiegsmöglichkeiten haben. Arbeiterkinder genauso wie Kinder aus akademischen Elternhäusern. Und ich bin damit eine klassische Biografie von einer starken Sozialdemokratie. Das ist eigentlich der Traum der Sozialdemokratie.
1978 in Berlin geboren. Ihre palästinensischen Eltern waren Analphabeten. Deutsch, wir haben es gehört, haben sie erst in der Schule gelernt. Auf diese Familiengeschichte mit 12 Geschwistern würde ich gern später genauer eingehen. Jetzt aber erst mal über Ihren Weg in die Politik reden. Was waren Schlüsselmomente, Schlüsselereignisse für Ihre eigene Politisierung?
Na, Politik spielte immer eine Rolle in meinem Leben, auch als Kind schon. Wenn man staatenlos ist, heißt das, dass man alle paar Wochen zum Amt muss, zur Ausländerbehörde, um den Duldungsstatus zu verlängern. Ich habe ganz oft meinen Vater begleitet zur Ausländerbehörde. Wir sind mitten in der Nacht aufgestanden, um überhaupt noch eine Nummer zu bekommen. Haben da Schlange gestanden an der Ausländerbehörde. Ich habe meinen Vater in der Abschiebehaft erlebt als kleines Kind, weil nicht klar war, ob er bleiben durfte. Er wurde abgeschoben. Also es war immer irgendwie Politik in meinem Leben da. Und ich habe mir immer gesagt, ich möchte nicht, dass andere über mein Leben entscheiden, wie sie über das Leben meiner Eltern entschieden haben. Ich möchte auch nicht so arm sein wie meine Eltern. Ich möchte nicht so mittellos sein. Und dann war für mich klar, du musst was mit Politik machen, um dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und die Möglichkeit zu haben, das ein bisschen mit zu beeinflussen, ja, und nicht nur von der Seitenlinie Dinge zu kommentieren oder überhaupt gar keine Handlungsmöglichkeiten zu haben wie meine Eltern.
Und war das Politikwissenschaftsstudium wirklich auch die einzige Option oder hatten Sie noch andere Ideen?
Nee, ich habe mich ja auch für Medizin eingeschrieben, tatsächlich für Medizin und Politik und habe mir auch vorstellen können, Chemie zu studieren. Ich glaube, so eine Woche oder paar Tage vor Studienbeginn habe ich mich erst für Politik entschieden. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ich Sorge hatte, wenn ich Medizin studiere, ich mich so sehr auf das Medizinstudium konzentrieren muss und so wie ich mich kenne, ja auch mit dem Ehrgeiz dann auch so viel Kraft und Zeit reinstecken werde, dass ich kaum Zeit haben würde für Politik und habe dann gesagt, nee, dann studierst du jetzt Politik und konzentrierst dich auf Politik und wenn das Studium dann vollendet ist, dann gehe ich nach Palästina, wenn Palästina unabhängig ist und helfe dann einen palästinensischen Staat im Rahmen der Vereinten Nationen oder so aufzubauen. Also ich hatte wirklich so eine ganz klare Vorstellung.
Große Träume.
Große Träume. Genau, es hat sich ziemlich bald herausgestellt, dass das alles gar nicht so einfach würde. Und nach 2 Jahren Politikstudium war ich auch echt frustriert, weil das sehr theoretisch war und überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Wie sind Sie denn in Kontakt gekommen mit der SPD?
Für mich war klar, wenn ich in die Politik gehe, dann kann es nur die SPD sein. Also ich wusste, dass ich in eine Partei muss, um dann auch politisch wirken zu können. Es ist schon einfacher. Und für mich war klar, Die SPD ist meine politische Heimat und ich habe ehrlich gesagt dann im Studium einen Professor gehabt, bei dem ich gearbeitet habe, dessen Frau im Bundestag wiederum bei den Sozialdemokraten gearbeitet hat. Und das war sozusagen denn der Einstieg, der es mir viel leichter gemacht hat, dann auch mit den direkten Kontakten und auch jemand, der mich so an die Hand genommen hat.
2001 sind Sie Mitglied geworden. Das war die Zeit von Rot-Grün und Gerhard Schröder. Bei der Wahl 2002 lag die SPD bei 38,5% der Stimmen. Wer hat Ihnen die größte Tür geöffnet?
Es waren zu unterschiedlichen Lebensphasen in meinem Leben unterschiedliche Menschen, verschiedene Abgeordnete. Dann war es Erhard Körting, der ehemalige Innensenator von Berlin, der mich mehr mit dem Thema Islam und Integration in Verbindung gebracht hat, weil mein Weg war ja eher ein außenpolitischer. Ich habe Schwerpunkt Außenpolitik im Studium auch gewählt und das war ja eigentlich immer so mein Traum, die Außenpolitik. Und dann natürlich Frank-Walter Steinmeier als Außenminister, der mich dann ins Außenministerium geholt hat als stellvertretende Sprecherin. Es war Walter Momper, der ehemalige Bürgermeister, der mich mitgenommen hat. Also es waren immer so verschiedene Größen der SPD, Politiker, Lehrerinnen und Lehrer, Professorinnen und Professoren und natürlich meine Eltern. Ja? Ohne sie wäre es auch nicht gegangen.
2014 war das, als Sie Frank-Walter Steinmeier als stellvertretende Sprecherin ins Auswärtige Amt geholt hat. Es hat ein Riesenmedien-Echo, weil Sie die erste Muslimin in dieser Position waren. Die erste Frau, wurde immer betont, die keinerlei diplomatische Erfahrungen hatte. Haben Sie in sich dann so einen kleinen Löwen, der in dem Moment brüllt, jetzt zeige ich es denen erst recht?
Das hatte ich eigentlich immer in meinem Leben, diesen Wunsch, den Leuten zu beweisen, dass ich was kann. Ich war, glaube ich, schon als Kind sehr, sehr ehrgeizig, sonst hätte ich es gar nicht geschafft, weil das System hat es mir nicht so einfach gemacht als staatenloses Kind. Und im Außenministerium war das so, dass ich ja im Prinzip gar nicht wusste, was heißt denn das, stellvertretende Sprecherin zu sein, überhaupt Sprecherin zu sein. Und als Steinmeier mich geholt hat, war für ihn klar, er macht es auch, um meinen Weg mitzugestalten, um mir zu helfen, noch weiterzukommen. Und ich glaube, was auch wichtig war im Außenministerium, dann auch so zu zeigen, dass man sich öffnen kann und sich öffnen möchte für Menschen mit anderen Biografien, ja. Das passte alles irgendwie zusammen.
Stimmt es, dass der Name Çebeli Löwenkind bedeutet?
Ja, Çebel ist der Stamm vom Löwenbaby, ja.
Passt ja dann irgendwie ganz gut.
Ja.
Seit 3 Jahren sind Sie jetzt Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales in der Berliner Senatskanzlei. Wahnsinnig langer Titel und ja eigentlich die Beschreibung von gleich 3 Jobs, oder?
Ja, das sind tatsächlich 3 verschiedene Bereiche, die manchmal miteinander zu tun haben. Das Internationale hat immer mehr auch mit dem bürgerschaftlichen Engagement zu tun. Weil internationale Politik hat ganz klare Auswirkungen auf das, was uns auch als Deutschland und dann auch auf kommunaler Landesebene betrifft. Das ist ja gar nicht mehr so leicht zu trennen. Wir sprechen heute von kommunaler Außenpolitik. Und wenn wir sehen, wie Demokratien angegriffen werden, dann ist das ja ein Phänomen, was wir weltweit erleben und was wir auch in unseren Partnerstädten erleben. Und wenn wir sehen...
Aber für die sind Sie mit zuständig.
Ich bin als Staatssekretärin für Internationales, für Städtepartnerschaften zuständig, 17 Städtepartnerschaften, aber auch für internationale Netzwerke, in denen der regierende Bürgermeister zum Beispiel Präsident ist, bei Metropolis. Da sind über 140 Megastädte verbunden, die alle ähnliche Herausforderungen haben. Angriff auf unsere Demokratie, Infrastruktur, teures Wohnen. Und da kommt man zusammen und entwickelt als Städte, auch als solidarische Städte, demokratische Städte, Antworten auf diese ganzen Herausforderungen. Das hat natürlich was dann auch mit Innenpolitik zu tun. Und als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement ist die Oberfrage, die ich mir stelle, tatsächlich, wie können wir die Zivilgesellschaft so stärken, dass wir diese Angriffe, die wir erleben auf unsere Demokratie, etwas entgegensetzen, dass ich denjenigen, die sich engagieren, helfe, ihre Stimme noch lauter zu erheben, ihnen Mut gebe, das zu machen, weil ich hier auch Angriffe erlebe und zeige, ich mach's auch, bitte macht weiter, weil wenn wir alle still sind, dann können wir alle gemeinsam einpacken. Das machen wir dann auch natürlich im internationalen Kontext, wenn man sieht, Istanbul hat demokratisch gewählt, Budapest hat demokratisch gewählt, sind alles Partnerstädte. Dann hat es miteinander zu tun. Und der 3. Aspekt, der Bundesrat, ist natürlich das größte Paket, was ich mit mir trage, wofür ich zuständig bin. Die ganzen Gesetzgebungsprozesse, Gesetzesinitiativen aus Berlin, der Bundesregierung, jetzt das Klimapaket, was wir verabschieden. Ja, das ist schon alles nicht wenig, aber es macht Spaß.
Deutschlandfunk Kultur in dieser Stunde mit der SPD-Politikerin Sausan Chebli. Sie ist in Berlin-Moabit aufgewachsen, als Tochter palästinensischer Asylbewerber. Wann und vor allem wie, Frau Chebli, ist Ihre Familie nach Berlin gekommen?
Mein Vater zunächst ist Anfang der 70er Jahre nach Berlin gekommen. Damals, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, ist er aus dem libanesischen Flüchtlingslager nach Beirut mit dem Auto gefahren, ist da in einen Flieger gestiegen und ist dann nach Berlin-Schönefeld. Und von Berlin-Schönefeld über die Friedrichstraße nach West-Berlin und hat dann geschaut, dass er irgendwie zurechtkommt, einen Asylantrag gestellt. Und erst viel später ist meine Mutter nachgekommen. Sie hat ziemlich lange gezögert, weil sie nicht wusste, wie das mit den Kindern weitergehen würde. 11 meiner Geschwister sind ja im Flüchtlingslager geboren und das war alles, wenn ich heute so die Erzählung höre, das war alles nicht einfach. Und sie hat ganz lange gezögert, ob sie überhaupt folgen würde. Ja, und dann sind sie so in Wellen gekommen. Mein Vater hat dann ein paar meiner Brüder mitgenommen und dann kam meine Mutter mit dem zweiten Stuss und dann die dritte Welle. Und so landeten sie dann am Ende als Familie in einer Zweizimmerwohnung in Berlin-Moabit. Zu 11. Und ich bin dann als 12. Kind auch in der Wohnung geboren.
Und ein 13. kam auch noch?
Ein 13. kam dann in Tiergarten, genau, auch noch Moabit, aber in einer anderen Wohnung.
Wie organisiert man so ein Leben, habe ich mich gefragt. Essen, schlafen, duschen?
Also ich habe jetzt einen Beitrag in der BZ gesehen, die tatsächlich damals über meine Familie geschrieben haben, weil das so eine Sensationsgeschichte war mit den 12 Kindern in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Und meine Eltern mussten wirklich kämpfen, dass sie raus konnten aus der Zwei-Zimmer-Wohnung, weil sie zu klein war. Das ging einfach nicht mehr. Ich war ja noch ein kleines Kind und habe das nicht so wahrgenommen mit den zwei Zimmern, als ich dann bewusst habe ich wahrgenommen, mit 10, 11 Kindern in einem Zimmer geschlafen zu haben. Ja, aber es war normal und meine Eltern haben das krass gut gemanagt. Ja, sie haben uns immer das Gefühl gegeben, das wird schon okay sein. Was ich halt auf jeden Fall ziemlich hart erlebt habe, ist Armut. Das war ziemlich schlimm, dass wir uns eigentlich nichts leisten konnten. Und wenn man Kleidung braucht oder so, dann entweder natürlich Secondhand oder Freunde. Und dass wir immer diese Gänge zum Sozialamt, das habe ich sehr bewusst im Kopf. Bescheinigung, die man holen musste, um irgendwo Ausflüge in der Schule mitzumachen und so weiter. Also das war alles sehr, sehr präsent. Das war sehr würdelos, habe ich das empfunden. Aber meine Eltern haben irgendwie versucht, das so normal wie möglich für uns zu gestalten. Das Schlimmste war eigentlich die Existenzangst, nicht zu wissen, ob wir bleiben dürfen, weil wir ja 15 Jahre staatenlos waren. Und das war für mich der absolute Horror, auch meinen Vater da in der Abschiebehaft zu sehen und dann, dass er abgeschoben wird und so. Und nicht zu wissen, ob man hier denn bleiben kann und dann auch seine Zukunft drauf aufbauen kann. Ja, das war schon ziemlich hart.
Nach 15 Jahren war das Asylverfahren dann abgeschlossen?
Dann, genau, der Duldungsstatus war dann vorbei und wir wurden dann eingebürgert, ja.
Sie haben schon ein bisschen von Ihrer Schule erzählt, dass das alles sehr gute Startvoraussetzungen waren damals für Sie. Ich stelle mir das trotzdem wahnsinnig schwer vor, mit 6 Jahren erst anzufangen, Deutsch zu lernen. Ging das so leicht, weil vielleicht, habe ich gedacht, passiv doch auch schon viel da war von dem Leben in Berlin?
Bestimmt auch, ja, weil meine Geschwister ja auch schon Deutsch gesprochen hatten. Es hat aber auch mit meinem Umfeld zu tun. Ich hatte deutsche Freunde schon vorher. Die Nachbarschaft war deutsch. Auch wenn das jetzt Moabit war, aber wir hatten so die ein oder andere Familie, denn meine Brüder waren mit deutschen Frauen zusammen, was dann auch mir viele Zugänge ermöglicht hat zum deutschen Leben und deutscher Kultur und deutschen Traditionen und zur deutschen Sprache, was es mir alles einfacher gemacht hat. Das waren dann die Lehrer und der eigene Ehrgeiz, der dazu beigetragen hat, dass ich in der zweiten Klasse schon die Beste war, aber das kann man nicht von jedem Kind erwarten.
Ihr Vater durfte ja die ersten Jahre nicht arbeiten. Die Familie hat von Hartz IV lange leben müssen.
Ja.
Hat er irgendwann nochmal beruflich Fuß fassen können?
Ja, er hat dann irgendwann als Spüler gearbeitet in einem Restaurant. Ziemlich lange, bis er krank wurde und dann nicht mehr arbeiten konnte. Aber mein Vater war ein Arbeitstier. Also der hat, bis er wirklich nicht mehr stehen konnte, gearbeitet. Und es war für ihn, das habe ich auch immer extrem wahrgenommen, es war für ihn wahnsinnig schwer, nicht unabhängig zu sein und den Kindern und der Familie nicht so viel Geld nach Hause bringen zu können. Das hat ihn auch gebrochen irgendwann. Also ich weiß, dass mein Vater sehr, sehr darunter gelitten hat, dass er nicht der Ernährer sein konnte, der er hätte sein wollen. Also ich habe mein ganzes Leben eigentlich von Hartz IV, also erst Sozialhilfe, Hartz IV, Grundsicherung, Aufstockung gelebt. Ich hatte BAföG dann als Studentin. Ja.
Ihr Vater lebt heute nicht mehr. Wie ist das mit dem Rest der Familie? Diese Riesenfamilie, kommt die überhaupt mal zusammen?
Ja, wir treffen uns schon häufig. Wir sind auch wirklich eng. Aber wir kommen nie alle zusammen. Es ist einfach zu groß. Wir sind zu viele. Meine Mutter hatte nur eine kleine Wohnung. Aber es ist schon nett, wenn einige Geschwister dazukommen. Und dann habe ich ja Nichten ganz viele. Die haben ja auch schon Kinder. Also wir sind hier inzwischen der vierten Generation.
Welche Rolle spielte die islamische Religion in Ihrer Erziehung?
Am Anfang keine. Islam war zunächst in den ersten Jahren meiner Kindheit so kulturbedingt, ne? Also meine Eltern waren so Kulturmuslime. Haben den Koran, glaube ich, nicht richtig verstanden und auch nie richtig gelesen. Aber meine Mutter hatte dann trotzdem Kopftuch, aber aus kulturellen Gründen, weil es sich so gehört. Und es war eher so dieses, es gehört sich bei uns in der Kultur und Tradition nicht. Es war eine extreme Vermengung zwischen Religion und Tradition und Kultur. Bis dann die Satellitenschüssel kam und meine Eltern sich dann Predigten von tatsächlich auch Scheichs aus der arabisch-islamischen Welt anhören konnten und meine Mutter sich dann immer mehr damit auch intellektuell auseinandergesetzt hat. Also meine Mutter war da viel weiter als mein Vater, was so die Auseinandersetzung mit islamischen Quellen angeht. Und das hatte dann auch Auswirkungen, ehrlich gesagt, auf mein Leben, weil je intensiver sich meine Mutter und dann auch mein Vater, aber weniger, mit dem Islam auseinandersetzte, desto mehr Freiheiten habe ich gewonnen, weil dann nicht mehr dieses Mädchen dürfen das nicht und Mädchen sollten das nicht. Ach, was sagen denn die Nachbarn, wenn Mädchen das und das tun? Und dann haben die verstanden, dass wenn man den Islam so lebt, wie meine Eltern ihn dann gelebt haben, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, dass ich zum Beispiel nachts nicht wegbleiben kann oder dass ich nicht alleine reisen darf oder so. Mhm. Also für mich war das ehrlich gesagt ein Moment der Befreiung. Es klingt ein bisschen komisch in einer Zeit, wo der Islam so negativ konnotiert wird und auch von so vielen missbraucht wird. Aber ich war froh, dass meine Mutter sich denn intellektuell auseinandergesetzt hat mit dem Islam und er wurde und ist heute ganz klar Teil meiner Identität.
Können Sie das genauer sagen, was das für ein Teil Ihrer Identität ist? Weil es klingt jetzt nicht so, als hätten Sie sich davon emanzipieren müssen.
Nee, überhaupt nicht. Ich musste mich gar nicht emanzipieren, sondern es spielte immer eine Rolle in meinem Jugendalter. Also wir haben zusammen gebetet, ich habe den Koran zu Hause gelernt, meine Geschwister haben mir die Suren beigebracht. Und ich habe das immer als etwas empfunden, was zu meinem Leben gehört und bin heute auch noch praktizierende Muslima. Bete, faste, halte mich an ein paar Regeln und denke, das gehört zu meiner Identität und meiner Kultur. Ich trage jetzt kein Kopftuch, aber meine Geschwister, fast alle, bis auf meine jüngste Schwester, tragen ein Kopftuch. Meine Eltern, meine Mutter betet regelmäßig. Also es gehört irgendwie zu uns. Das ist Teil unseres Lebens.
In der politischen Arbeit machen Sie sich sehr stark für den interreligiösen Dialog. Sie treten gegen Sexismus an, gegen jede Form von Rassismus, sei es jetzt Antisemitismus oder Hass gegen Muslime. Und diesem Hass sind Sie, Frau Schäbli, ja selbst auch immer wieder ausgesetzt. Richtet der sich gegen Ihre bloße Existenz oder gegen konkrete Themen und Projekte?
Also ich würde schon das auf Existenzberechtigung oder Nichtberechtigung fokussieren, weil sie ja, wenn sie mir schreiben, auch sagen, dass sie mich auslöschen wollen oder dass sie mich töten wollen oder dass ich auf jeden Fall aus diesem Land verschwinden soll. Das ist so das Minimum, was ich an Hass bekomme. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ich Frau bin, dass ich Muslima bin, dass ich Palästinenserin, Migrantin und dann auch erfolgreich bin und meine Stimme so hörbar ist. Ja? Ich strafe hier all dem Lügen, was Sie hier erzählen, weil Sie der Meinung sind, dass Menschen mit einer anderen Biografie, mit einer nicht deutsch-deutschen Biografie ja gar nicht integriert sein können und Deutschland kaputt machen, weil Deutschland ja ein weißes Deutschland sein muss. Und ich zeige, man muss nicht deutsch sein, um dieses Land zu lieben und dazuzugehören, sondern Demokratie lebt natürlich von Vielfalt. Und das passt ja nicht in deren Ideologie und deswegen geht es wirklich um Existenz hier.
Sie bekommen seit langem Morddrohungen, in letzter Zeit aber so mein Eindruck verstärkt. Also mein Eindruck daher, da Sie das zum Teil bei Twitter öffentlich machen, auch diese Schreiben zum Teil abfotografieren und wirklich ins Netz stellen. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, das öffentlich zu machen?
Weil ich der Meinung bin, dass die Mehrheit zu still ist. Weil wenn ich höre, dass nach Walter Lübkes Mord einige noch von Weckruf sprechen oder Alarmzeichen, dann frage ich mich, ja, um was war davor? Also es passiert was in unserem Land kontinuierlich und es wird immer schlimmer und wir reden immer noch von Alarmzeichen. Also es ist schon so tief, ich mache mir Sorgen, dass es bald zu spät ist, wenn wir nicht noch stärker gegensteuern. Und deswegen mache ich es öffentlich, weil ich mir hoffe, dass noch mehr Menschen aufstehen und merken, wenn wir jetzt nicht unsere Stimme erheben, wenn wir uns nicht engagieren für die Demokratie, für den Erhalt einer vielfältigen, offenen Gesellschaft, dann können wir alle einpacken. Und ich möchte damit einfach andere Menschen anspornen, zu zeigen, mich spornt das an, wenn ich diese Morddrohung kriege. Ich lasse mich nicht kleinkriegen, geht mir auch nicht nah. Aber bitte steht auch auf dagegen.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das einem nicht nahe geht. Also unter einer der letzten Schreiben stand letzte Warnung. Das muss doch was mit einem machen.
Ich weiß, es sagen ganz viele, aber ehrlich, wenn sie das so täglich oder alle paar Tage bekommen, dann prallt das auch irgendwann ab. Ich weiß nicht, ob am Ende was passiert. Ja, vielleicht bin ich fahrlässig. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwann mal jemand ernst macht mit den Drohungen. Ich habe aber zum Glück inzwischen ja auch Schutz. Im Gegensatz zu vielen anderen aus der Zivilgesellschaft, die sich engagieren, habe ich Polizeischutz. Aber das ist ja genau das, was die wollen. Die wollen ja, dass ich Angst bekomme und dass ich mich zurückziehe. Und wenn es nach meiner Familie ginge, die würde sich wünschen, dass ich einfach nicht mehr weitermache. Ja, die wollen gerne, dass ich aufhöre, auf Twitter das zu kommunizieren oder überhaupt mich so stark gegen rechts zu engagieren, weil sie natürlich Angst haben. Aber wenn ich das mache, ist das eine Kapitulation und dann haben die anderen einfach gewonnen. Das geht nicht. Und ich bin meine Stimme ist einfach für zu viele Menschen, und das weiß ich, das kriege ich an den Rückmeldungen mit, zu wichtig, als dass ich mich jetzt zurückziehe und Angst bekomme. Also ich darf es gar nicht und hab's auch nicht.
Mir ist bei der Vorbereitung auf unser Gespräch wirklich aufgefallen, wie viel Misstrauen jetzt jenseits der Hassschreiben überhaupt auch Misstrauen Ihnen immer wieder entgegengebracht wird. Für die einen sind Sie zu modern und zu auffällig und zu hübsch, für die anderen zu konservativ, zu religiös. Also Sie können es eigentlich niemandem recht machen. Und dann habe ich gedacht, ob Sie das auch vielleicht provoziert, dann manchmal zu sagen, jetzt erst recht, also dann äußere ich mich mal zur Scharia und dann nehme ich einen noch roteren Lippenstift.
Ich weiß, dass Leute mich gerne in Schubladen stecken wollen, aber es passt halt irgendwie nicht. Ich passe in keine Schublade rein und es überfordert halt Leute, wenn jemand, der so aussieht wie ich, modern gekleidet, dann sich für das Kopftuch einsetzt oder sagt, ich bin praktizierende Muslime und bete und faste und war schon in Mekka und so. Das ist einfach, für die Leute passt das nicht zusammen, weil die würden dann eher eine verschleierte Frau dahinter vermuten. Aber es ist doch gut, genau das nicht zu sehen, sondern zu sehen, dass das viel vielfältiger ist. Der Islam ist einfach wahnsinnig vielfältig. Da gibt es unterschiedliche Lebensmodelle und mein Lebensmodell ist das, was ich habe. Dass ich mich für Homosexualität einsetze als praktizierende Muslime. Auch davon gibt es natürlich immer mehr Leute, das ist auch gut. Aber für konservative Muslime, fundamentalistische Muslime ist das ein Grund, um mich zu Nicht-Muslima zu machen. Oder dass ich dann sage, natürlich spielt die Scharia in meinem Leben eine Rolle, weil ich bete ja nicht im luftleeren Raum, sondern das sind ja Prinzipien und Grundlagen. Und der Großteil der Scharia befasst sich zum Beispiel mit Rituellen bei Waschung für Gebete und so weiter und Almosen und ein guter Mensch sein. Und dann gibt es Teil der Scharia, die natürlich nicht kompatibel sind mit dem Grundgesetz. Aber ich kann das 10-mal, 100-mal sagen. Die Leute sagen dann trotzdem Scharia-Befürworterin. Aber ich habe auch da aufgehört, mir den Kopf darüber zu zerbrechen. Ich kann nur immer wieder kämpfen dafür, dass diese Gesellschaft beieinander bleibt, dass ich mich gegen Antisemitismus stark mache, dass ich ein Vorbild bin, weil ich weiß, dass viele junge Menschen mit Migrationsbiografie diese Möglichkeiten eben nicht haben, dass ich für sie den Weg bahne, um damit sie es leichter haben, dass ich vorkämpfe für etwas, was sie vielleicht dann auch erreichen können und dass ich zeige, palästinensisch-muslimisch sein bedeutet eigentlich für mich erst recht gegen Antisemitismus kämpfen, weil wir müssen an einem Strang ziehen als Minderheiten. Und ich hoffe, dass irgendwann diese Skepsis nicht nur bei denen, die mich nicht so gern mögen, sondern auch bei denen, die einfach nicht offen durch die Welt gehen, dass das dann nachlässt, wenn sie mich kennenlernen, ist es ja meistens so. Die Leute, die mich denn kennen, sehen dann auch, was ich bin und wer ich bin.
Auch Sexismuserfahrungen gehören zum Leben der SPD-Politikerin Sausan Chebli. Der Klassiker war, glaube ich, 2017 bei der Jahreshauptversammlung der Deutsch-Indischen Gesellschaft. Würden Sie es noch mal kurz erzählen, was da passiert ist?
Ja, da saß ich, sollte ein Grußwort halten bei der Deutsch-Indischen Gesellschaft, kam ein paar Minuten zu spät. Die Herrschaften saßen schon auf dem Podium. Ich sollte das erste Grußwort halten und da sagte dann der Vorsitzende, ein älterer Herr, der Senat sei ja nicht vertreten und Sie können ja jetzt anfangen. Und da habe ich gesagt, der Senat ist wohl vertreten. Naja, und dann sagte er sowas wie, ach, Sie sind so schön und so jung, das passt ja nicht zusammen oder so. Ich hätte ja nicht gedacht, dass Sie denn Staatssekretärin sind. Und der Saal war irgendwie voll, ja. Und ich fand das unglaublich deplatziert. Ich hatte auch vorher Sexismus-Erfahrungen, aber in dem Moment war das kein gutes Gefühl. Und ich habe das aber erstmals in meinem Leben kommuniziert öffentlich. Er hat das ja dann auch zugegeben, er hat sich entschuldigt, ihm war bewusst, dass es eine sexistische Bemerkung war. Mir haben die Leute dann vorgeworfen, dass ich nicht zwischen einem Kompliment und Sexismus unterscheiden kann, was absurd ist, weil ich finde es total schön, wenn Frau und Mann ein entspanntes Verhältnis zueinander haben und einander Komplimente machen. Ich mache ganz vielen Leuten immer Komplimente. Ich finde, das gehört irgendwie zu einem schönen Leben dazu, aber das war kein Kompliment. Darüber zu sprechen, zu kommunizieren, war für mich erstmal total naiv gedacht. So, ich mache das jetzt einfach. Was das aber im Endeffekt bedeutet, das habe ich irgendwie nicht absehen können.
Ja, was hat es denn bedeutet?
Es gab ja einen Sturm der Entrüstung, einen Shitstorm, Rassismus, dann noch mehr Rassismus, noch mehr Sexismus und noch mehr Islamfeindlichkeit, die auf mich da einprasselte. Mein Facebook-Account ist fast explodiert. Alle Medien haben darüber berichtet und ich war in der Feminismus-Community noch gar nicht so gut vernetzt und habe mich auch nie als Feministin verstanden bis zu dem Zeitpunkt. Das war einer der krassesten Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Shitstorms. Und im Nachhinein habe ich gedacht, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich wahrscheinlich erst mit ein paar Frauen abstimmen müssen, um gemeinsam eine Strategie zu entwickeln. Also in so einer emotionalen Lage einen Facebook-Post zu machen und ich war wirklich emotional aufgewühlt, das würde ich heute nicht mehr machen.
Dann gab es noch diese Affäre mit der Rolex-Uhr.
Es gab das ist ja kein Sexismus.
Nee, kein Sexismus, aber auch ein Shitstorm und auch eine große Auseinandersetzung in den sozialen Medien. Jemand hat dieses Bild, ein Foto von Ihnen gepostet, wo man Sie mit einer Rolex sieht und dazu geschrieben, alles, was man zum Zustand der deutschen Sozialdemokratie 2018 wissen muss. Wie sehr hat Ihnen das geschadet?
Überhaupt nicht. Die Rolex-Geschichte habe ich so sportlich genommen und ich fand das so witzig. Den Post, den ich da gemacht habe oder ich glaube, das war ein Tweet damals, wo ich dann geschrieben habe, wer von euch Eltern hat überhaupt mit so vielen Geschwistern auf dem Boden geschlafen, hat Holz gehackt und musste wirklich lange kämpfen, um Buntstifte zu bekommen. Ihr erzählt mir nicht, was Armut ist. Und es war ja eher so ein bisschen witzig geschrieben und gar nicht aus Wut oder so. Ich meine, die Uhr hat mir mein Mann, das war das erste Geschenk, was er mir gemacht hat, als es uns finanziell ein bisschen besser ging. Wir waren beide Studenten, als wir uns kennengelernt haben. Uns ging es nicht gut. Für mich war das so, das ganze Ding so witzig, weil ich würde mir selbst keine Rolex-Uhr kaufen, um zu wissen, dass es eigentlich ein Geschenk ist und dass die sich alle so einen Kopf darüber machen, dass ich jetzt eine Rolex-Uhr trage. Ich fand, das ist auch so ein bisschen Zustand von Deutschland, diese Neidkultur, die wir hier haben. Und inzwischen bin ich ja so weit, dass wenn ich eine gute Organisation oder Leute finde, denen ich Geld spenden kann, dann würde ich sie auch weggeben, einfach so aus Witz und Spaß.
Mal gucken, wer sich jetzt meldet.
Ja, nee, ich hab da schon jemanden im Kopf für eine Spende. Also von daher, ich habe das total sportlich genommen. Und da war das im Gegensatz zu dem Sexismus-Post, war das ja so, dass die überwältigende Mehrheit sich hinter mich gestellt hat. Also wirklich von rechtskonservativ bis extrem weit links. Alle haben sich hinter mich gestellt, weil sie die Absurdität der Debatte auch gesehen haben. Und dann geht man natürlich gestärkt aus so einer Geschichte hervor. Das war für mich kein Shitstorm. Es war eher so ein bisschen Lovestorm.
Wir haben jetzt schon mitgekriegt, wie aktiv Sie bei Twitter vor allen Dingen sind. Warum machen Sie das? Mit welchem Ziel? Ist das Teil Ihrer Selbstvermarktung?
Ich nutze Twitter, um Politik auch ein bisschen zu machen. Weil meine Tweets, wenn sie gerade in eine Debatte passen, dann auch aufgegriffen werden und in anderen Medien reproduziert werden und ich damit eine größere Reichweite bekomme. Ich kann inzwischen auch Debatten auf Twitter anstoßen. Das ist natürlich total wertvoll als Politikerin. Ich hätte sonst diese Plattform nicht als Staatssekretärin. Ich reiz das schon sehr aus mit Twitter. Und was ich auch wichtig finde, ich habe eine Reichweite, die ich nutzen kann, um anderen eine Stimme zu geben, die eben keine Stimme haben.
Viel getwittert wurde auch vom Bundesparteitag der SPD. Wie stehen Sie denn zum Neuanfang der Partei?
Ich hoffe, dass es uns gelingt, dass die Menschen wieder verstehen, wofür die SPD steht wirklich und was diese Partei ausmacht. In der letzten Zeit war es schwierig in der Kommunikation, aber auch so, wie wir uns repräsentiert haben. Auch mir fiel es schwer, ehrlich gesagt, immer wieder so Gründe zu finden, andere Menschen mitzuziehen und zu begeistern. Ich habe in den letzten paar Jahren trotzdem es geschafft, Menschen dazu zu bewegen, in die SPD einzutreten. Weil es gibt ja etwas, wofür wir stehen, was bleibt und was uns keiner nehmen kann. Das, was ich Ihnen gesagt habe, dieses Versprechen, die Gesellschaft sozial gerechter zu gestalten. Das macht keine andere Partei und das geht so tief und das ist meine größte Überzeugung, auch bei dieser Partei zu bleiben, trotz der vielen Enttäuschungen. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin wahnsinnig enttäuscht über vieles, was in dieser Partei passiert. Aber dieses Versprechen, dass wir dafür sorgen, dass die Gesellschaft beieinander bleibt und dass Arm und Reich nicht noch viel weiter auseinanderdriften, dass junge Menschen nicht ohne Abschluss die Schule verlassen, eine Chance bekommen, dass die Krankenschwester vernünftig leben kann von ihrem Lohn. Und all diese Sachen, das ist für mich Sozialdemokratie und das müssen die Leute wieder verstehen. Das macht keine andere Partei und deswegen braucht Deutschland, braucht eine Demokratie, eine starke Sozialdemokratie.
Eines der aktuellen Herzensprojekte ist ja die Hartz-IV-Reform. Sie haben vorhin davon erzählt, wie Ihre Familie jahrelang in Hartz-IV gehalten wurde. Die SPD korrigiert nun ihre eigenen Wegmarken. Geht Ihnen das weit genug?
Ehrlich gesagt war ich ein großer Unterstützer von Hartz IV. Trotz der Tatsache, dass ich davon gelebt habe und auch gesehen habe, wie würdelos es sein kann für Menschen, die davon leben und abhängig sind. Aber ich war immer der Überzeugung, dass es wichtig ist, Menschen zu fordern und zu fördern. Also es musste für mich beides zusammengehen. Und ich weiß, dass Schröder, ich bin ja ein Steinmeier-Kind quasi.
Kind habe ich jetzt gedacht, sagt sie das oder nicht?
Ja, also er ist ja der Mastermind mit dieser Agenda. Von daher wissen Sie, dass ich dem gar nicht so, also ich stehe dem nah, ja. Ich finde die Agenda richtig oder sie war zu dem Zeitpunkt richtig und sie hat Deutschland auf den richtigen Pfad gebracht. Aber es ist richtig, dass wir jetzt nachjustieren. Weil wir gemerkt haben, dass sie zu vielen Ungerechtigkeiten geführt hat. Und auch das, was ich ja selbst erlebt habe als Jugendliche, zum Beispiel die Abzüge, wenn ich jetzt BAföG bekommen habe oder wenn ich habe ja immer gekellnert als Studentin. Und das wurde immer abgezogen und ich fand das so ungerecht. Also man müsste das dazu verdienen, Hartz-IV-Sätze erhöhen. Hartz-IV war zu dem Zeitpunkt richtig, aber ich finde es auch gut, dass wir jetzt da reingehen und nachjustieren. Einfach um die Ungerechtigkeiten zu beseitigen, die Hartz IV dann tatsächlich dann auch geschaffen hat.
Weihnachten habe ich gelesen, Susan Chablis würden Sie mit Ihrem Mann und Ihrer deutschen Großmutter feiern. Wer ist denn Ihre deutsche Großmutter?
Leider liegt sie gerade im Krankenhaus und wir werden dieses Weihnachten im Krankenhaus mit ihr verbringen müssen. Es ist eine Dame, die wir über die Sozialdemokratie kennengelernt haben. Sie wird 92. Wir passen auf sie ein bisschen auf. Sie passt auf uns auf. Sie nennt uns Enkelkinder, wir nennen sie Großmutter. Sie hat sonst keine Familie, richtig. Und wir sind einfach füreinander da seit vielen, vielen Jahren und feiern jedes Jahr eigentlich, wenn wir da sind und nicht gerade in Amerika unterwegs sind, feiern wir zusammen Weihnachten.
Sind Sie so oft in Amerika unterwegs?
Ja, viel. Meine Schwiegereltern sind amerikanische Staatsbürger. Das ist das eine und ich finde das wahnsinnig faszinierend.
Deutsche Weihnachtsrituale reichen von Adventskranz bis Zimtstern. Was machen Sie mit? Was lassen Sie aus?
Wir haben einen Kranz zu Hause jetzt. Zimtsterne gibt es auch immer. Zu Hause früher als Kind gab es auch mal Weihnachtsbäume und einen Weihnachtsmann. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wenn sich unsere Lebenssituation ändert, dann kommt vielleicht auch mal ein Weihnachtsbaum in Frage. Ich finde das ganz toll. Ich finde, das gehört dazu. Das gehört auch irgendwie zu meinem Leben hier in Deutschland. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir ganz viele Feste gemeinsam feiern. Chanukka mache ich auch mit Freundinnen und Freunden und Weihnachten auch irgendwie. Das ist alles eine große Bereicherung.
Susan Chablis, ich wünsche Ihnen einen schönen Jahresausklang und danke sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.